Liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem Vortrag in unserer Veranstaltungsreihe von Alpha bis Omega. Das Thema heute lautet Invasion der Außerirdischen und klingt vielleicht so auf den ersten Blick wie der Titel eines Science-Fiction-Films, auf jeden Fall etwas exotisch. Aber so exotisch ist es doch nicht. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die aktuelle Aufregung um den Maya-Kalender, der nämlich besagt, dass die Welt in diesem Jahr untergeht, und zwar genau am 21. Dezember diesen Jahres. Und es gibt viele Leute, die daran glauben und die sich auch von Außerirdischen eine Rettung von diesem Weltuntergang erhoffen. Es gibt nämlich in Frankreich irgendeinen Ort, wenn man sich an diesen Ort flüchtet, dann wird man vor diesem Weltuntergang von Außerirdischen abgeholt. Also die Außerirdischen als Retter der Menschen. Ja, was ist jetzt mit diesen UFOs oder mit den Außerirdischen, mit DTs oder anderen grünen Männchen, jetzt wirklich Aufsicht hat, oder so wie es auch hier steht, was haben UFOs mit der Frage Schöpfung oder Evolution zu tun? Oder wie sind diese ganzen Phänomene zu erklären und zu deuten im Licht der Aussagen der Bibel über die sogenannte Endzeit, also die Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit, die vor dem Wiederkommen von Jesus Christus auf diese Erde liegt? Darum soll es in dem Vortrag heute Abend gehen, und ich glaube, es wird ein ganz interessanter und vor allem spannender Vortrag werden. Ja, unser Vortragsredner ist wie immer Herr Dr. Markus Blitz, den ich auch ganz kurz vorstellen möchte für die, die ihn noch nicht kennen. Herr Blitz ist Naturwissenschaftler, er ist studierter Physiker, hat an der TU in München studiert und seine Promotion in einem Gebiet der Astrophysik abgelegt. Und ist nach seiner Ausbildung dann in die Industrie gegangen, zur Firma Siltronic in Berghausen, und war dort zuerst tätig als anwendungstechnischer Kundenberater und seit einigen Jahren dort in der Patentabteilung tätig. Ja, wie kommt er zu solchen Vorträgen? Er hat sich etwa vor 4 Jahren ganz bewusst für den christlichen Glauben entschieden und seitdem beschäftigt er sich mit vielen Fragestellungen zum großen Bereich Evolution oder Schöpfung. Und aus dieser Beschäftigung ist eine Vortragstätigkeit entstanden, die sich also mit allen möglichen Themen in diesem großen Fragenbereich beschäftigt. Und so ist auch der heutige Vortrag über die Außerirdischen entstanden. Ja, zum Ablauf ist es so wie immer, es wird im Vortrag eine kurze Pause geben. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu formulieren. Dazu liegen die Zettel an den Tischen aus und danach wird Herr Blitz diese Fragen beantworten. Ja, ich möchte noch hinweisen, dass es auch einen Büchertisch gibt, hier am Ausgang mit Büchern und DVDs zu dem heutigen Thema. Ja, dann möchte ich den Herrn Blitz bitten, den Vortrag zu beginnen.
Ich freue mich, dass heute Abend wieder so viele da sind. Und das ist ein Thema heute Abend, das liegt mir persönlich besonders am Herzen, weil es auch was mit meiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun hat. Besonders in meiner Jugendzeit habe ich mich ganz intensiv mit der Frage befasst, ob es UFOs oder Außerirdische gibt. Und ja, die Frage hat mich dazu gebracht, dass ich hunderte von Büchern dazu gelesen habe und Filme und was man alles so an Material damals, ist ja auch schon eine Weile her, ich bin jetzt schon etwas älter. Ich glaube aber heutzutage gibt es noch mehr Material dazu. Und ja, das hat also meine Lebensanschauung geprägt. Und es war ganz wesentlich auch für mich, für das Weltbild, das ich dann entwickelt habe, das Weltbild der Evolution, war das ein ganz wesentlicher Baustein. Und ich möchte einfach jetzt in dem Vortrag heute die Hintergründe beleuchten. Jetzt, nachdem ich, wie der Wilfried schon zu Beginn gesagt hat, Christ geworden bin, habe ich jetzt eine andere Brille auf. Ich kann jetzt einfach den Standpunkt wechseln und ich kann die Dinge auch mal aus einer anderen Sicht sehen. Und ich möchte heute Abend versuchen, mehr oder weniger eine Synthese von beiden Sichten und aber vor allen Dingen auch ganz neue Ansichten vermitteln zu dem Thema. Und es ist teilweise, besonders im zweiten Teil, ziemlich herausfordernd vielleicht auch nicht leicht zu schlucken. Aber ich denke, also aus christlicher Sicht absolut logisch und konsequent und auch wissenschaftlich gesehen, denke ich, recht überzeugend. Und deswegen freue ich mich auch selber, dass ich jetzt den Vortrag geben darf. Der Vortrag ist in mehrere Teile gegliedert, also das sind insgesamt 9 Unterpunkte. Der erste Punkt heißt, die Invasion beginnt. Der zweite, UFOs und die Außerirdischen. Der dritte, gibt es Leben auf anderen Planeten? Dann haben Außerirdische das Leben auf die Erde gebracht. Woher kommen die UFOs? 6. Punkt, mysteriöses, rätselhaftes und das große Geschäft. Dann entführt, Begegnungen der 4. Art, das Evangelium der Außerirdischen und das Evangelium des Schöpfers. Okay, fangen wir jetzt im ersten Punkt an. 1938 gab es diese Radiosendung. The War of the World by H.G. Wells. Das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Krieg der Welten von Orson Welles. Nach einer Geschichte von H.G. Wells. Und das war eine Dokumentation im Radio. Und hat in der amerikanischen Bevölkerung eine Panik ausgelöst, weil die Dokumentation war derart realistisch, dass die Leute tatsächlich dachten, dass eine Invasion vom Mars stattgefunden hätte. Erst am Ende der Dokumentation hat dann der H.G. Wells dann eben darauf hingewiesen, dass es sich nur um ein Hörspiel handelt. Aber das hat in der amerikanischen Bevölkerung also eine große Verunsicherung ausgelöst. Und da kann man auch sagen, das ist der Beginn im Prinzip in Amerika dieser UFO-Welle. 1947, also einige Jahre später, hat dann der Privatpilot Kenneth Arnold fliegende Untertassen gesichtet. Und hier ist abgebildet so eine Handzeichnung, was er gesehen hat von seinem Privatflugzeug aus. Ist angeblich ein UFO abgestürzt und es wurden Außerirdische bei einer Ranch in Neumexiko geborgen. Das ist der sogenannte Roswell-Fall. Und da komme ich also später noch drauf zu sprechen. 1969 hat der zukünftige US-Präsident Jimmy Carter dann auch ein UFO gesehen nach eigener Darstellung. Er sagte, es war riesig, es änderte seine Farbe. Eines steht fest, ich werde mich niemals wieder über Leute lustig machen, die sagen, sie hätten ein UFO gesehen. Also damit hat sogar ein Präsident der Vereinigten Staaten bereits jetzt die Existenz von UFOs zugegeben. Und dann wurden natürlich eine ganze Reihe von Kinofilmen gedreht. Ich habe jetzt hier nochmal 4 Stück als Beispiel gebracht. 1977 die unheimliche Begegnung der 3. Art, das ist sicherlich für den einen oder anderen ein Begriff. 1982 E.T., der Außerirdische. 1996 Independence Day und 1997 Kontakt. Neben den Filmen gab es natürlich auch sehr viele Science-Fiction-Autoren, die dieses Thema UFOs und Außerirdische begleitet haben. Und die 3 bekanntesten sind also zum einen der H.G. Wells, dann der Isaac Asimov und der Arthur Clarke. Jetzt schauen wir uns mal diese 3 Schriftsteller ein bisschen genauer an. Also der Wells, der war ein selbstbewusster Humanist und er hat die christlichen Moralvorstellungen abgelehnt. Das heißt, für ihn bedeutete der Humanismus, dass der Mensch letztlich selber bestimmt, was wahr oder was falsch ist und dass es keinen unendlich weisen Gott gibt, der am besten weiß, was gut für den Menschen ist. Und Wells ging also infolgedessen auch davon aus, dass außerirdische Lebewesen irgendwo im Universum existieren müssten, die sehr alt sind und die einen wesentlich höheren technologischen Entwicklungsstand als die Menschheit erreicht haben. Also das wäre jetzt in dem Film, was wir vorher gesehen, wäre das so eine wesentlich höher entwickelte Zivilisation gewesen, die die Erde besucht hätte. Ein anderer ganz bekannter Schriftsteller ist der Isaac Asimov. Asimov war ebenfalls davon überzeugt, dass Gott eine Erfindung des Menschen ist. Und seine Bücher haben viele dazu inspiriert, seine evolutionistische Weltanschauung zu übernehmen, einschließlich der Auffassung, dass außerirdische Zivilisationen auf anderen Planeten entstanden sein könnten. Und das ist ein Zitat von ihm. Meiner Meinung nach ist die biblische Darstellung der Schöpfung des Universums, der Erde und der Menschheit in fast jeder Beziehung falsch. Also er ist absolut konträr zum biblischen Weltbild gestanden und hat auch entsprechend seine Bücher geschrieben. Ich habe aber, muss ich sagen, sehr viele seiner Bücher gelesen, die waren sehr spannend zum Teil. Und habe das, also bevor ich eigentlich Christ wurde, gar nicht gemerkt, welches Weltbild da dahinter stand. Das kam nur so im Untergrund sozusagen immer wieder durch. Arthur Clarke, Mathematiker, Physiker und Schriftsteller, auch ein selbstbekennender Atheist. Und seine Bücher haben aber jedoch auch übernatürliche und metaphysische Elemente enthalten. Also Elemente, die jenseits über unsere Physik hinausgehen, über das, was bekannt ist. Und wie Asimov hat er daran geglaubt, dass die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Und dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis die dazu notwendige Technologie vorliegt. Okay, so viel jetzt mal zur Einleitung. Jetzt schauen wir uns nochmal genauer an, das Thema UFOs und Außerirdische. Was ist ein UFO? UFO ist ein unbekanntes Flugobjekt. Oder landläufig eine fliegende Untertasse mit Außerirdischen an Bord, könnte man ganz vereinfacht sagen. Ja? Jetzt, wie realistisch ist es eigentlich anzunehmen, dass UFOs Raumschiffe sind von außerirdischen Zivilisationen, die einen gegenüber der Menschheit wesentlich höheren technologischen Entwicklungsstand haben? Ist das irgendwie realistisch, wissenschaftlich gesehen? Und ist es theoretisch überhaupt möglich, diese gewaltigen Distanzen zu überwinden, die wir im Universum haben und die Sterne und die Galaxien voneinander trennen? Also es sind gewaltige Distanzen, die wir hier haben. Und kann man die überhaupt irgendwie überbrücken? Und Albert Einstein, Physiker und Nobelpreisträger, hat ja 1905 seine spezielle Relativitätstheorie aufgestellt und die ist mittlerweile experimentell zigfach bestätigt worden. Und die besagt, dass sich kein Objekt schneller als das Licht bewegen kann. Und wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit annähert, also wenn man schneller werden möchte, fast so schnell wie das Licht, dann steigert sich die aufzubringende Energie in das Unendliche. Nur mal, um das zu veranschaulichen, wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würden, also mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann bräuchte man nur eine Sekunde bis zum Mond, da wären wir recht schnell. Man bräuchte aber schon 13 Minuten bis zum Planeten Mars. Man bräuchte 4 Stunden bis zum Rand unseres Sonnensystems. Dann bräuchte man allerdings schon 4 Jahre bis zum nächsten Stern. Und man bräuchte 100.000 Jahre quer durch die ganze Milchstraße hindurch. 2 Millionen Jahre würde man brauchen, bis man die nächste Galaxie erreicht. Und eben 15 Milliarden Jahre bis zu den entferntesten Galaxien. Also das sind, wenn man wirklich jetzt die Distanzen sieht, also gewaltige Zeiten, die benötigt werden. Jetzt hat man natürlich sich überlegt, naja, gibt es eine Möglichkeit, wie man diese Zivilisationen nachweisen kann? Und dazu haben die Astronomen Radioteleskope aufgestellt. Im Hintergrund ist hier eins und das ist der Physiker, Astronom und Astrophysiker Drake, der hat eine Schätzung gemacht, wie viele außerirdische Zivilisationen es in unserer Milchstraße geben könnte. Ich meine, es ist eigentlich eine reine Mutmaßung, weil es überhaupt gar keine Daten dazu gibt, wie viele es geben könnte. Aber der hat das einfach irgendwie abgeschätzt und kam auf 10.000. Und zwar basierend jetzt schon irgendwie auf der Evolutionstheorie. Und das entspricht einer mittleren Entfernung von 1.000 Lichtjahren zur nächsten außerirdischen Zivilisation. Das ist wäre gar nicht einmal so weit. Das heißt, also das Licht müsste oder die Radiowellen müssten 1.000 Jahre unterwegs sein, bis sie bei uns ankommen. Das heißt, wenn wir das nachweisen könnten, solche Signale, dann würde das heißen, dass die Zivilisation das Signal vor 1.000 Jahren bereits geschickt hat. Und Es gibt also das SETI-Projekt dazu, das 1984 gegründet wurde, speziell um Radiosignale außerirdischer Intelligenzen zu entdecken. Und diese Radioteleskope, die sind so, sind so betrieben, dass pro Sekunde 28 Millionen verschiedene Radiofrequenzen abgehört werden können. Also das ist eine enorme Anzahl, wo also hier mit Hilfe dieser Teleskope eben der Himmel abgescannt wird und abgesucht wird, ob da nicht irgendwo außerirdische Intelligenzen sind. Und zusätzlich zu SETI gab es in den letzten 40 Jahren weltweit mehr als 60 weitere ähnliche Projekte. Und man muss sagen, nach 40 Jahren und so vielen Projekten und intensivster Suche hat man bislang kein einziges Signal außerirdischer gefunden. Und das SETI-Institut sagt selber dazu Folgendes: Trotz der Popularität außerirdischer und UFO-Sichtungen seit einem halben Jahrhundert macht es das Fehlen zuverlässiger, objektiver Beweise für ernsthafte Wissenschaftler schwer zu glauben, dass UFOs irgendetwas mit außerirdischen Besuchern zu tun haben. Also das SETI-Institut glaubt nicht daran, dass die UFOs was mit außerirdischen Besuchern zu tun haben. Wenn wir jetzt uns nochmal diese Reisedauer anschauen, also außerirdische Zivilisationen, die jetzt rein theoretisch mit annähernd Lichtgeschwindigkeit reisen könnten, wären mindestens 1000 nach der Rechnung von Drake, wahrscheinlich aber sogar Millionen oder gar Milliarden Jahre unterwegs, bis sie endlich die Erde erreicht hätten. Jetzt muss man sich nochmal die Einsteinsche Relativitätstheorie zu dem Thema anschauen, wenn man wirklich sehr schnell werden will. Es ist so, wenn man einen Körper auf sehr hohe Geschwindigkeit, nahezu Lichtgeschwindigkeit bringt, dann muss man eine unglaublich hohe Energiemenge aufwenden. Jetzt ist es so, wir haben sowas nicht zur Verfügung, solche Technologie, sondern ist nur der Raketenantrieb verfügbar, wie hier bei dem US-amerikanischen Space Shuttle. Und das hat eine Höchstgeschwindigkeit von 8 Kilometer pro Sekunde. Und dieses Space Shuttle würde dann 165.000 Jahre brauchen, um den nächsten Stern zu erreichen. Also eine irrwitzig lange Zeit im Prinzip. Würde man das US-amerikanische Space Shuttle auf halbe Lichtgeschwindigkeit beschleunigen wollen, würde man dazu eine Energiemenge brauchen, die 23 Millionen Hiroshima-Atombomben entspräche. Also eine unglaublich hohe Zahl von Atombomben und eine Energiemenge, die man sich eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen kann. Und für 90% Lichtgeschwindigkeit würde man sogar eine Energiemenge von 371 Millionen Hiroshima-Atombomben brauchen. Das ist aber nicht das einzige Problem. Man müsste also, das geht weit über das hinaus, was überhaupt vorstellbar ist, was der Mensch an Energie an so einem kleinen Raum erzeugen könnte. Aber es gibt noch viel massivere Probleme. Wenn sich ein Raumschiff mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, dann müsste es sich gegen Kollisionen mit interstellaren Staubpartikeln schützen. Also im Weltraum, der Weltraum ist nicht ganz leer, sondern da gibt es Staubpartikel. Die sind winzig klein. Aber bei dieser enorm hohen Geschwindigkeit würde ein einziges Staubkorn eine Explosion verursachen, die einer Energiemenge von 10 Tonnen TNT, also Dynamit, entspricht. Also ein einziges Staubkorn bereits. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man auf so einer Reise also sehr, sehr viele Staubpartikel treffen würde. Das heißt also, das Raumschiff würde einfach zerfetzt werden. Also das könnte das überhaupt nicht, diese Geschwindigkeiten nicht auf Dauer überleben. Und das Raumschiff müsste, um sich zu schützen, einzelnen sich nähernden Staubpartikeln ausweichen und diese dazu Millionen Kilometer im Voraus erkennen. Man stelle sich das mal vor, ein Staubkorn Millionen Kilometer voraus zu erkennen und dann auszuweichen. Mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Dazu müsste es aber auch Signale aussenden, die sich schneller als das Licht bewegen. Weil sonst würde er quasi die Antwort viel zu spät bekommen und es würde nicht rechtzeitig ausweichen können. Aber selbst wenn das Raumschiff im Voraus Staubpartikel erkennen könnte und Kurskorrekturen einleiten könnte, wären die dabei auftretenden Beschleunigungen für die Passagiere tödlich. Also das, jeder weiß, dass wenn man im Auto sitzt und Auto hat, das nicht viel PS hat, sage ich mal, dann ist die Beschleunigung sicherlich nicht groß. Aber wenn man jetzt in einem Formel-1-Wagen drin sitzt, dann spürt man das schon, wie einen die Beschleunigung einfach in den Sitz drückt. Aber diese auftretenden Beschleunigungen, die wären so enorm, dass praktisch die Leute an die Wand gedrückt werden und platt werden wie eine Fliege. Also das, da wäre nichts mehr übrig. Das könnte kein Mensch überleben. Und die, das wäre also das Millionenfache der Erdbeschleunigung, das Millionenfache der Erdanziehung, die wir hier erfahren. Also das sind massivste Probleme, die physikalisch absolut unlösbar für uns sind. Trotzdem, und es gibt ja in den Medien immer wieder so Filme dazu, spekulieren die Science-Fiction-Autoren darüber, dass es doch Antriebe geben könnte, die wesentlich schneller sind. Und da wird der sogenannte Warp-Antrieb immer wieder ins Spiel gebracht oder Wurmlöcher, um sich schneller als das Licht fortzubewegen. Und diese Theorien, die stützen sich dabei auf die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie, weil die nämlich zumindest rein theoretisch die Möglichkeit offen hält, dass man solche Wurmlöcher benutzt. Allerdings, um sich schneller als das Licht zu bewegen, bräuchte man wieder unglaubliche Energiemengen. Und zwar eine Energiemenge, die die gesamte in unserem Universum gespeicherte Energie bei Weitem übersteigt. Das kann man ausrechnen, das wird in der Regel auch nicht dazu gesagt bei diesen Science-Fiction-Filmen, dass das auch absolut unmöglich ist eigentlich, weil die Energiemenge zu hoch ist. Theoretische Berechnungen zeigen, dass das, und das kann man sich jetzt eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass das Milliardenfache des Energiegehalts des gesamten beobachtbaren Universums nötig wäre. Also man nehme unser gesamtes riesiges Universum und alle Energie, die da drin gespeichert ist, und vervielfache das nochmal um das Milliardenfache. Und erst dann hätte man genügend Energie, um ein kleines Raumschiff auf Warp-Geschwindigkeit, auf Überlichtgeschwindigkeit zu bekommen. Also gar nicht denkbar, woher man diese Energien eigentlich nehmen sollte. Und geschweige denn, dass man solche Energien überhaupt unter Kontrolle halten könnte. Also man kann zusammenfassen, weil die maximale Reisegeschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit viel zu gering ist im Vergleich zu den enormen Entfernungen im Weltall, könnten uns andere Zivilisationen realistischerweise nur dann mit ihren Raumschiffen besuchen, wenn sie nicht weit entfernt wären. Und dann hätten wir diese aber nach 40 Jahren SETI-Forschung längst entdecken müssen. Trotzdem ist es so, dass die Frage, ob es Leben auf anderen Planeten gibt, heiß diskutiert wird. Und es haben sich viele kluge Köpfe da schon dazu Gedanken gemacht, zum Beispiel auch der Professor Enrico Fermi, ist Kernphysiker und auch Nobelpreisträger. Und er hat folgendes Zitat von sich gegeben: Sind wir die einzige technologisch fortgeschrittene Zivilisation im Universum? Und wenn nicht, wo sind dann alle? Warum haben wir keinerlei Spuren außerirdischen Lebens gefunden, wie zum Beispiel anhand von Raumsonden oder Radiosignalen? Was er jetzt genau meint, das schauen wir uns mal an. Er ist nämlich auch Mathematiker und hat es also sehr schön untersucht. Er sagt, eigentlich sollte es im Universum nur so von außerirdischen Zivilisationen wimmeln. Warum? Weil in einem 15 Milliarden Jahre alten Universum hätten die fortschrittlichsten Zivilisationen genügend Zeit, um Raumschiffe auszusenden, um andere Planeten zu kolonisieren. Also er hat es mal rechnerisch wie folgt veranschaulicht. Gehen wir davon aus, diese außerirdische Zivilisation hätte eine Expedition gemacht. Die erste Expedition hätte sie einen weiteren Planeten entdecken lassen. Und sie hätten dazu 1 Million Jahre gebraucht, um diesen Planeten zu entdecken. Das ist ja ziemlich lange Zeit. Die zweite Expedition hätte dann schon, weil sie dann ja schon von 2 Planeten aus starten, 2 Millionen gebraucht. Die dritte Expedition wieder 1 Million Jahre mehr, also 3 Millionen, aber man hätte dann 4 Planeten. Nach 4 Millionen hätte man 8 Planeten. Und so weiter. Nach 10 Millionen Jahren hätte man 1024 Planeten bereits kolonisiert. Nach 20 Millionen Jahren hätte man 1 Million Planeten kolonisiert. Nach 40 Millionen Jahren hätte man 1 Billiarde Planeten kolonisiert. Und nach 15 Milliarden Jahren, also wenn man jetzt das Alter des Universums hochrechnet, eine irrwitzig hohe Zahl, 10 hoch 4461 Planeten. Das ist eine Zahl mit 4461 Nullen. Das ist unvorstellbar viel mehr, als Atome im gesamten beobachtbaren Universum Platz hätten. Also unser gesamtes Universum hätte nur Platz für 10 hoch 70 Atome, wenn man es komplett auffüllen würde. Also da sieht man, also das passt hinten und vorne zusammen. Und das war eben das Paradoxon, was er aufgestellt hat. Also praktisch die Frage, die er an die UFO- oder extraterrestrisch gläubigen Wissenschaftler gestellt hat, ja, wo sind die jetzt denn alle? Die müssten doch, es müsste, das Weltall müsste wimmeln und wir müssten von überall her Signale kriegen. Und wir haben ja schon gesagt, das SETI-Projekt hat keinerlei Spuren von außerirdischen Lebens anhand von Radiosignalen gefunden. Aber wie schaut es jetzt aus, zumindest mal mit den Raumsonden, die die Planeten von unserem Sonnensystem besucht haben? Da gibt es auch immer wieder Erfolgsmeldungen von der NASA, dass angeblich Leben gefunden wurde. Und was ist mit den Planeten außerhalb unseres Sonnensystems? Da wurden ja auch Planeten mittlerweile schon entdeckt. Wenn man sich hier den Mars anschaut, der ist immer wieder ein beliebtes Ziel für solche Forschungen, dann wurde 1976 von der Viking 1-Sonde in der Sidonia-Region folgendes Bild hier gemacht, das wir hier sehen können. Man sieht hier oben so eine Art Gesicht. Ja, das ging also damals auch durch die Presse. Da hieß es dann, ja, also da war eine außerirdische Zivilisation, die haben Skulpturen auf dem Mars hinterlassen. Das ist also ein relativ großes Gebilde, ein paar hundert Meter. Sieht man jetzt hier den Maßstab nicht. Und man sagt, ja, die haben hier eine, die Zivilisation, die auf dem Mars war, die hätte hier ein Monument hinterlassen, um sozusagen an sie zu erinnern. Jetzt hat man 2001 hat man aber wesentlich bessere Aufnahmen machen können mit dem Global Surveyor der NASA und das ist das gleiche Bild hier noch einmal und jetzt sieht man, dass von dem Gesicht nichts mehr übrig ist. Es ist einfach so eine Art Hügel und dieses Gesicht entsteht im Prinzip einfach dadurch, dass die spezielle Beleuchtungsverhältnisse da sind und die Auflösung der Kamera einfach kleiner war. Von der Aufnahme, die eben 30 Jahre alt war im Vergleich zu der modernen Aufnahme. Man hat aber auch andere Dinge auf dem Mars gefunden, also realistischere Sachen, wie zum Beispiel hier Marsfossilien. Also hier hat man eine elektronenmikroskopische Aufnahme, das ist nicht nur ist kein normales Mikroskop, sondern mit Elektronen, wenn man arbeitet, da kann man noch feinere Strukturen anschauen. Und man hat bakterienähnliche Strukturen hier rechts gefunden, sieht aus wie so ein Wurm, in einem Meteoriten, der also ein Gesteinsbrocken, der vom Himmel fiel und der 1984 in der Antarktis gefunden wurde. Das ist hier links zu sehen. Jetzt ist aber so, diese Strukturen sind viel kleiner als alle bekannten Bakterien. Und eine chemische Untersuchung des umgebenden Gesteins hat keinerlei Hinweise auf biologische Aktivität gefunden. Und die ursprünglichen Erfolgsmeldungen, von denen hört man mittlerweile nichts mehr, und wenn man nachliest, dann geht man davon aus, dass die Strukturen wahrscheinlich eher durch Trocknen von Schlamm oder sowas Ähnliches entstanden sind. Also ist kein Hinweis auf Leben. Bislang kann man sagen, hat man kein Leben auf dem Planeten unseres Sonnensystems außer auf der Erde gefunden. Nicht einmal Bakterien, Viren oder Sporen. Selbst wenn aber Mikroorganismen gefunden würden auf anderen Planeten, dann wäre das noch kein Beweis dafür, dass Leben entstanden ist. Warum? Weil die Mikroorganismen ganz einfach von der Erde dorthin gelangt sein können. Zum Beispiel auch durch die Raumsonden, die von der Erde ausgeschickt wurden. Das ist gar nicht so abwegig. Man hat hier zum Beispiel festgestellt, dass Sporen eine Reise durchs Weltall überlebten. Man hat hier Bakterien vom Typ Bacillus subtilis. Die haben 22 Monate außerhalb der internationalen Raumstation ISS im Weltraum überlebt. Die waren da dran geklebt und als das Ding wieder zurückkam, da hat man also sozusagen festgestellt, die haben das überlebt, diese Bakterien. Auch sogenannte Bärtierchen, wie hier abgebildet, können im Vakuum des Weltalls bei den dort herrschenden extremen Minusgraden und den hohen UV-Strahlungsdosen überleben. Also diese Bärtierchen sind wirbellos und nur 1 bis 5 Zehntel eines Millimeters groß. Und so kann man sich schon vorstellen, dass von der Erde aus solche Tierchen oder Bakterien oder Viren praktisch auf andere Planeten gelangt sein könnten, rein theoretisch. Jetzt, wenn wir unser eigenes Sonnensystem verlassen und andere Sonnen oder andere Sterne anschauen, dann sieht es so aus, dass man ca. 400 Planeten bisher in benachbarten Sternsystemen nachgewiesen hat. Allerdings, und das ist jetzt eben wichtig, konnte in keinem Fall gezeigt werden, dass die Bedingungen auf diesem Planeten für Leben geeignet sind. Trotz immer anfänglicher Erfolgsmeldungen der NASA wurden die meistens dann wieder recht schnell zurückgenommen. Und wenn man dann nachliest, was ist aus der Entdeckung geworden, dann hat man eigentlich letztlich keine Beweise gehabt und man hat praktisch diese Dinge wieder eingestellt oder einfach ad acta gelegt. Jetzt ist ja überhaupt so, die Frage ist ja, wie soll denn das Leben überhaupt von selber entstanden sein? Und die Evolutionstheorie redet ja davon einer sogenannten Ursuppe, die da auf der Erde mal gewesen sein soll, mit gewissen Zutaten, die man braucht dazu. Und wie wahrscheinlich ist das? Und das ist auch Thema von einem anderen Vortrag von mir, aber ich möchte es einfach bloß noch mal kurz anschneiden. Der Professor Stokes, ein bekannter Geologe, der hat eben das auch untersucht, die Frage, und der hat festgestellt, dass die Chancen, dass Aminosäuren, das sind also die Bausteine der Eiweiße, der Proteine, aus denen wir bestehen, dass die zufällig entstehen, das ist, die Chancen sind so gering, dass Proteine während Billionen Jahren auf Billionen von Planeten nicht vorgekommen wären. Selbst wenn sie alle mit einer konzentrierten, wässrigen Lösung der notwendigen Aminosäuren bedeckt werden. Also er sagt, es ist absolut unwahrscheinlich, dass sowas von selber passiert. Und der Professor Hoyle, Astronom und Mathematiker, sagt, hat es auch die Wahrscheinlichkeit dazu berechnet. Der sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus unbelebter Materie Leben entwickelt, beträgt 1 zu einer Zahl mit 40.000 Nullen. Sie ist vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Tornado, der durch einen Schrotthaufen fegt, aus den dort befindlichen Teilen eine Boeing 747 zusammenbauen würde. Also ich denke, das ist eindrücklich genug, dass der Zufall hier das nicht bewerkstelligen kann. Der Professor Stephen Hawking ist ein sehr bekannter Wissenschaftler, der Astrophysiker, der sich dazu Gedanken macht. Unter anderem auch zu schwarzen Löchern ist er sehr bekannt. Aber auch zu diesem Thema. Und er sagt Folgendes. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit für das spontane Entstehen von Leben so gering, dass die Erde der einzige Planet in unserer Milchstraße oder sogar im gesamten beobachtbaren Universum ist, wo dies passierte. Also er sagt, durchaus möglich, dass es auch, dass wir die Allereinzigsten im gesamten Universum sogar sind. Ich fasse zusammen, also bislang wurde außer auf der Erde nirgendwo im Universum Leben nachgewiesen und die zufällige Entstehung von Leben irgendwo im Universum ist extrem unwahrscheinlich. Damit auf einem Planeten Leben existieren kann, müssen außerdem viele Faktoren extrem eng aufeinander abgestimmt sein. Ich komme zum vierten Punkt. Haben die Außerirdischen das Leben auf die Erde gebracht? Jetzt könnte man ja natürlich sagen, naja, wenn das jetzt nicht zufällig auf der Erde entstanden ist, dann haben es halt vielleicht die Außerirdischen hierher gebracht. Dann stammen wir von Außerirdischen ab. Schauen wir uns das mal an. Was bedeutet eigentlich Leben? Komplexität des Lebens. Lebende Zellen sind also sehr komplexe Systeme. Sie bestehen aus vielen einzelnen Bauelementen, die wie Zahnräder in einem Uhrwerk eng miteinander verzahnt sind. Und der Bauplan dieser Zellen ist in dem Erbgut der Zelle in dem sogenannten DNS-Doppelhelixstrang gespeichert. Also man hat hier eine Boeing 747, die hat typischerweise 4,5 Millionen Bauteile. Und im Vergleich dazu eine Zelle, die hat Milliarden Bauteile. Also 1000-mal mehr Bauteile, 1000-mal komplexer könnte man sagen, eigentlich noch mehr komplex, weil die Komplexität nicht einfach nur linear mit der Anzahl der Bauteile steigt. Und hier hat man diesen Doppelhelixstrang. Also in jeder Zelle ist die Information verschlüsselt. Der ganze Bauplan des Lebewesens ist in jeder einzelnen Zelle drin. Und das ist verschlüsselt dort mit Hilfe von 4 Buchstaben, also Adenin, Thymin oder Uracil, Cytosin und Guanin. Das sind also Aminosäuren. Und wenn man jetzt den Informationsgehalt der DNS anschaut, dann ist es so, der Informationsgehalt des menschlichen Erbguts in einer Zelle beträgt ca. 750 Megabyte. Und wenn wir diese Information aufschreiben wollten, dann müssten wir eine umfangreiche Bibliothek mit mindestens 1000 Bänden von Enzyklopädien anlegen, mit je 750 Seiten. Und diese Information ist in jeder unserer Körperzellen beinhaltet. Und da sieht man eigentlich, um was da eigentlich geht bei der Frage Leben. Es geht vor allen Dingen auch um Information. Es ist nicht nur eine reine Frage von Materie, sondern es ist auch Information. Und der Professor Williams, auch Biologe, sagt dazu Folgendes. Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten. Dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Also wir haben es ja nicht mit Materie allein zu tun, sondern da geht es um Information, etwas nicht Fassbares, nicht Greifbares. Woher kam jetzt diese Information für diesen Bauplan? Die Evolutionstheorie Theorie gibt keine Antwort dazu letztlich. Warum? Weil die Prozesse Mutation und Selektion beständig die Information im Erbgut verringern. Das wäre ein ausführlicheres Thema für einen anderen Vortrag. Aber es ist tatsächlich so, dass es keinen Prozess gibt nach der Evolutionstheorie, der Information vergrößert. Es drängt sich also damit die Frage nach einem intelligenten Urheber des Bauplans auf. Und jetzt könnte man, wie gesagt, die Frage stellen, naja, sind wir halt irgendwie von Außerirdischen zusammengebaut worden? Haben die uns konstruiert? Und das ist gar nicht so abwegig. Die Nobelpreisträger Watson und Crick sind hier gezeigt. Im Hintergrund Watson und im Vordergrund Crick. Die haben also dieses Erbgut zum ersten Mal entschlüsselt. Die haben diesen genetischen Code entdeckt. Und Crick im Vordergrund hier, der sagt Folgendes, die Außerirdischen waren es. Also die haben es gemacht, die haben diesen genetischen Code hergestellt. Wir stammen von den Außerirdischen ab. Das ist also jetzt kein Witz, sondern er meint es, also es ist seine feste Überzeugung gewesen. Es ist aber so, wenn Außerirdische den Menschen erschufen, dann muss man ja die Frage stellen, rein logisch, woher kamen dann ihrerseits die Außerirdischen? Kamen die wieder von anderen Außerirdischen? Und woher kamen dann diese? Und jetzt muss man sich schon die Frage stellen, welche Theorie ist denn jetzt einfacher? Dass das Leben auf der Erde entstand oder dass es von Außerirdischen gebracht wurde? Dass das Leben durch einen komplizierten Jahrmillionen und Jahrmilliarden während den Evolutionsprozess entstanden ist oder aus nichts durch einen allmächtigen Schöpfergott? Und man muss schon hier die Frage stellen, weil es ein wissenschaftliches Prinzip ist, das Johannes Clauberg schon aufgestellt hat und das gilt heute noch. Von mehreren Theorien, die den gleichen Sachverhalt erklären, ist die einfachste allen anderen vorzuziehen. Also das gilt, das ist ein grundlegendes Prinzip in der Wissenschaft, dass man die einfachere Erklärung bevorzugt. Und nur wenn man mit der einfacheren nicht zurechtkommt, dann muss man halt der nächst kompliziertere suchen. Aber nicht von vornherein die kompliziertere suchen. Also das ist ein grundlegendes Prinzip. Gut, also zusammengefasst, der hohe Informationsgehalt des genetischen Codes spricht für einen intelligenten Designer. Und die Theorie, dass Außerirdische das Leben auf die Erde gebracht haben, verschiebt das Problem des Ursprungs des Lebens ja nur in die Tiefen des Weltalls, aber löst das Problem ja ganz und gar nicht. Also damit ist noch keine Lösung gefunden. Aber jetzt zurück zu unserem Thema, woher kommen jetzt die UFOs? Gorbatschow, Jurist und Nobelpreisträger, hat sich auch schon damit befasst mit dem Thema und ein Zitat von ihm ist folgendes, das UFO-Phänomen ist real und man muss sich ernsthaft damit befassen. Ich weiß, dass es wissenschaftliche Organisationen gibt, die das Phänomen studieren. Also jetzt wird es schon interessant. Wir werden jetzt im Folgenden sehen, dass das ganze Phänomen real ist, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit sage, es kann eigentlich gar nicht sein, weil ja die Außerirdischen viel zu weit weg sind und es ist zu unwahrscheinlich, dass Leben entstanden ist. Also eigentlich dürfte es die gar nicht geben. Was sind dann die UFOs und sind die real? Nun, wenn man sich das anschaut, es gibt weltweit sehr viele UFO-Sichtungen und die sind so zahlreich, dass sich mittlerweile verschiedene Organisationen gebildet haben, die UFOs und verwandte Phänomene studieren. Ich gebe hier mal bloß drei an. Hier zum Beispiel das Center for UFO Studies, CUFOS, das National UFO Reporting Center, CUFORC oder das Mutual UFO Network, also MUFON. Das sind nur drei typische Institutionen. Hier ist ein Bild von den Sichtungen von UFOs weltweit im Zeitraum 1947 bis 1995. Also auf unserem Globus, überall wo so ein Lichtpunkt ist, wurden UFOs gemeldet. Also es leuchtet fast überall irgendwo das Licht auf. Fast überall in der Welt wurden UFOs gesichtet. Und teilweise Tausende, zigtausende. Ist das alles nur Hysterie? Ist das alles nur Einbildung? Was haben wir da vor uns? Es ist natürlich so, wenn man sich das genauer anschaut, dann ist tatsächlich so, dass sich die meisten UFO-Phänomene, und zwar ca. 95%, kann man durch natürliche Phänomene erklären. Also zum Beispiel der Planet Venus, sogenannte Lenticularis-Wolken, komme ich gleich nochmal kurz drauf, Meteore, das sind also Gesteinsbrocken aus dem Weltall, Satelliten, Vogelschwärme, Kugelblitze, Autoscheinwerfer, Raketen, Flugdrachen, Raumkapseln, Sonnenreflexe, Straßenlaternen, Wetterballons, Nordlichter, Flugzeuge, Insektenschwärme und Fallschirme. Also alles Mögliche kann als UFO herhalten und je nachdem, was man halt sieht oder wie man halt denkt, was es sein könnte. Aber es sind 95%. Zum Beispiel Lenticularis-Wolken schauen so aus, schauen ja schon ziemlich UFO-mäßig aus und jemand, der das nicht weiß, dass das ein natürliches Phänomen ist, denkt vielleicht, ja, könnte schon was Außerirdisches sein. Aber ca. 1-2% aller UFO-Sichtungen können nicht durch natürliche Erscheinungen erklärt werden. Und zwar sind es jetzt Befunde wie folgt, zum Beispiel große, tellerförmig versenkte oder eingedrückte Stellen am Boden oder Störungen von elektrischen Systemen, also von Funksystemen zum Beispiel, Störungen von Automotoren, Kommunikationsanlagen, ja, haben wir schon gesagt, verstörte Tiere zum Beispiel auch wie Hunde oder Kühe und nicht zuletzt der direkte Kontakt mit den Außerirdischen, der auch sehr oft berichtet wird. Auch wenn man jetzt historisch schaut, also über einen langen Zeitraum, dann sind die UFOs eigentlich kein Phänomen der modernen Zeit. Schon die Griechen und die Römer haben von feurigen Kugeln und fliegenden Schildern am Himmel berichtet. Die Ägypter haben von Feuerringen und feurigen Streitwagen berichtet und die Indianer von fliegenden Kanus und silbrigen Luftschiffen. Und überhaupt ist es so, dass seit dem letzten Jahrhundert die Zahl der UFO-Beobachtungen stark zunimmt, vor allem in den letzten 20 Jahren. Das ist hier eine Statistik, die zeigt also die Anzahl der UFO-Sichtungen pro Jahr in den USA. Man sieht, dass ungefähr ab nach 1990 ein extremer Anstieg in den UFO-Sichtungen ist. Und das ist ein Phänomen, das ist nicht nur auf Amerika beschränkt, sondern das ist weltweit so, dass die geradezu emporschießen, diese Meldungen. Jetzt kommen wir zu einem Mann, den möchte ein bisschen nachher nochmal genauer drauf eingehen. Das ist der Professor Hynek, das ist ein Astrophysiker. Der hat zum einen mal folgendes Zitat von sich gegeben. Die Theorie, dass UFOs Raumschiffe außerirdischer sind, stößt auf ein großes Problem, nämlich, dass wir viel zu viele UFOs sehen. Die Erde ist nur ein kleines Staubkorn im Universum. Warum sollte sie mit so vielen Besuchen geehrt werden? Ich bin eher geneigt, an etwas Metaterrestrisches zu glauben, an eine Art von paralleler Realität. Also er sagt im Prinzip, wir haben so viele Sichtungen und die Erde ist wirklich ein Staubkorn im Universum und wieso sollten ausgerechnet alle uns besuchen? Ja, also das macht gar keinen Sinn. Jetzt kurz zu dem Lebenslauf von Professor Hynek, weil das sehr interessant ist. Professor Hynek hat 1935 in Astrophysik an der Universität Chicago promoviert, also seinen Doktor gemacht, und hat dann 1948 als wissenschaftlicher Berater der US-Luftwaffe gearbeitet zur Untersuchung des UFO-Phänomens in den USA. Man muss nämlich wissen, dass die US-Regierung also schon immer ein starkes Interesse an den UFOs hatte. Nicht nur, weil sie sozusagen als Bedrohung das auch gesehen hat, eventuell von den Russen. Man hat also gedacht, dass da praktisch die Russen irgendwelche Flugobjekte konstruiert haben und Amerika bedroht haben. Aber das war nicht der einzige Grund. Man wollte der Sache wirklich auf den Grund gehen, was steckt dahinter. Und so hat man den Professor Hynek eingestellt. Und der Hynek hatte von Anbeginn seiner Tätigkeit als Berater der US-Luftwaffe eine sehr skeptische Einstellung. Er wollte eigentlich zeigen, dass alle UFO-Phänomene Täuschungen sind. Er wollte die entlarven als Täuschungen. Das war seine Einstellung. Und er hat es dann 12 Jahre weiter gemacht. Und 1960 hat er dann den Lehrstuhl für Astronomie an der Nordwestuniversität in Illinois bekommen und hat da bereits dann nach 12 Jahren aber dann bereits einige UFO-Sichtungen als reale Phänomene anerkannt. Also aus dem ursprünglichen Skeptiker wurde da schon jemand, der gesagt hat, einige Phänomene können wir nicht ablehnen, die sind real. 10 Jahre später, 1970, wurde offiziell das UFO-Projekt der US-Luftwaffe beendet. Inoffiziell, gehe ich davon aus, läuft immer noch ein Projekt. Aber der Professor Hynek wurde Mitarbeit bei MUFON, also bei einer dieser UFO-Organisationen. Und 1973, 3 Jahre später, hat er sogar eine eigene UFO-Organisation gegründet. Und jetzt ist es interessant, jetzt kommt der weitere Wandel. Er hat praktisch einen Zweifel geäußert daran, dass es extraterrestrische Besucher sind, also dass die praktisch von fremden Planeten uns jemand besucht, und hat stattdessen eine sogenannte interdimensionale Hypothese aufgestellt. Aber da kommen wir noch im Detail drauf. Und jetzt ganz interessant, auch 1978 wurde er zusammen mit anderen Wissenschaftlern vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen zum UFO-Phänomen angehört. Also das Thema hatte damals also so eine extreme Bedeutung, dass sogar die Vereinten Nationen sich dieses Themas angenommen haben. Aber so viel zu Professor Hynek, seinem Lebenslauf. Wenn man sich jetzt, wenn wir zurückgehen, also zu den UFOs, zu den Erscheinungsformen der UFOs, dann scheinen sich diese, das ist ganz interessant, der jeweiligen historischen Epoche anzupassen. Also zum Beispiel im Zeitraum 1886 und 1887 wurden überwiegend Zigarrenei- oder tonnenförmige Objekte gesichtet und gerade einige Jahre bevor Zeppeline oder Ballone erfunden wurden. Dann laut einem US Air Force Bericht von 1949 waren dann die meistgesehenen Erscheinungsformen jetzt dann plötzlich diskusförmig. Also es hat sich gewandelt von Ei- und tonnenförmig zu diskusförmig und dann schließlich Zigarren- oder raketenförmig. Und seit den 1980er Jahren sind es dann plötzlich vermehrt kegel- und bumerangförmige UFOs. Wie kann das sein? Wenn das, haben die Außerirdischen also eine schnelle Entwicklung durchgemacht, dass sie hier ihre Raumschiffe verändert haben? Oder warum sind in so einem relativ kurzen Zeitraum, wenn man das jetzt mal in der Evolutionären betrachtet, so viele Veränderungen passiert? Aber es gibt ja noch viel mehr Rätsel hier. Trotz millionenfacher UFO-Sichtungen wurde bislang noch keine einzige Radardetektion eines UFOs, das vom Weltraum aus in unsere Atmosphäre eintrat, gemeldet. Also man hat auf den Radarschirmen, hat man einfach die Dinger noch nicht entdeckt, obwohl sie die Piloten aber schon gesehen haben. Dann scheint es auch so zu sein, als wenn man jetzt die Gesamtheit dieser Meldungen zusammenfasst, können die Außerirdischen scheinbar auf der Erde atmen und leben, ohne die Hilfe von Atemgeräten, was ja auch eigenartig ist. Man würde eigentlich erwarten, wenn die sich auf einem anderen Planeten entwickelt hätten, wenn es sowas gäbe, dass die in eine andere Atmosphäre dann gewohnt werden und nicht ausgerechnet unsere Erdatmosphäre. Dann wurden die UFOs oftmals von amerikanischen, russischen und kanadischen Piloten unter Feuer genommen, aber niemals wurde eines abgeschossen. Also es war immer so, als ob die gar nicht wirklich existiert hätten, obwohl sie die Piloten aber gesehen haben. Und auch eine ganz interessante Sache ist auch, dass kein UFO jemals genau identisch mit einem anderen zu sein scheint. Man würde ja auch erwarten, wenn die jetzt von einem Planeten kommen, dass die einen bestimmten Typ von Raumschiffen schicken würden und die alle ungefähr ähnlich ausschauen würden. Aber nein, das ist eine unübersehbare Vielfalt von Raumschiffen, gerade so, als ob uns das ganze Universum besuchen würde. Und der Astronom Jacques Vallée und der Josef Hynek, der Astrophysiker, haben also das, wie gesagt, genauer untersucht. Und ein Zitat von ihnen ist folgendes: Wir müssen immer noch erklären, wie UFOs vor unseren Augen ihr Aussehen verändern, plötzlich verschwinden oder sich einfach auf mysteriöse Art und Weise vor uns materialisieren, ohne dass sie dabei offenbar von benachbarten Personen wahrgenommen werden. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wo sich die UFOs verstecken, wenn sie nicht sichtbar sind. Also wo kommen die her? Aus dem Nichts erscheinen sie, verschwinden wieder ins Nichts. Und deswegen sagt eben Hynek, das kann man ein bisschen nachverfolgen, wie Hynek denkt, er sagt, mittlerweile unterstütze ich immer weniger die Vorstellung, dass UFOs das Einmaleins der Raumschiffe aus anderen Welten sein sollen. Mir scheint es lächerlich, dass superintelligente Wesen astronomische Entfernungen zurücklegen, nur um relativ törichte Dinge zu unternehmen, wie zum Beispiel Autos anzuhalten, Bodenproben zu nehmen und Leute zu erschrecken. Also er sagt, warum würden sich die so eine Mühe machen und extra zu uns kommen und dann würden sie so unsinnige Dinge tun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der Professor Sagan, auch, das sind alles, muss ich dazu sagen, also die Wissenschaftler, die ich bisher zitiert habe, das sind alles Vertreter der Evolutionstheorie, mit Ausnahme von Albert Einstein, aber alle anderen vertreten die Evolutionstheorie und auch die haben starke Zweifel, hier auch der Carl Sagan, wie gesagt. Eine Studie der Nationalen Wissenschaftsakademie aus dem Jahr 1969 kam zu dem Schluss, dass die unwahrscheinlichste Erklärung für UFOs die Hypothese von Besuchen außerirdischer, intelligenter Wesen ist. Also sagt, die Wissenschaftler sagen, es ist die unwahrscheinlichste Vermutung. Da gibt es viele andere Erklärungen, aber dass ausgerechnet die sein soll, das ist am allerwenigsten wahrscheinlich. Dann der US-Diplomat Creighton sagt, es scheint immer noch keine Beweise dafür zu geben, dass auch nur ein einziges dieser Fahrzeuge oder Lebewesen aus dem Weltraum kommt. Und der US-General Clark sagt, nach 50 Jahren moderner UFO-Forschung haben wir buchstäblich Millionen von Augenzeugenberichten, Hunderte von Fotografien und in den letzten Jahren viele Beispiele von Videodokumentation. aber wir haben nicht den geringsten Hinweis darauf, dass die UFOs tatsächlich reale, materielle Objekte sind. Also real, physikalisch existierende Hinweise gibt es keine, obwohl es eine Unmenge von Hinweisen gibt. Und Arthur Clarke, der Schriftsteller, den wir zu Beginn schon hatten, der sagt dazu Folgendes: Eine Theorie, die man nicht mehr ganz ernst nehmen kann, ist, dass UFOs interstellare Raumschiffe sind. Das fasst es eigentlich nochmal zusammen. Man kann es wirklich nicht ernst nehmen. Aber trotzdem, die Beobachtungen sind da weltweit. Woher kommen dann die UFOs? Und die Beobachtungen stützen eben die Hypothese nicht, dass die UFOs aus dem Weltraum kommen. Wo könnten sie herkommen? Und Professor Hynek hat dazu, wie gesagt, im Lauf seiner Tätigkeit für die US-Luftwaffe und auch für die Vereinten Nationen folgende Theorie aufgestellt und sagt, wir sollten die verschiedenen Faktoren in Betracht ziehen, die einen Zusammenhang oder zumindest eine starke Ähnlichkeit mit paranormalen Ereignissen nahelegen. Also er sagt, etwas, was außerhalb unserer normalen Physik passiert. Etwas, was wir nicht mit unseren Kenntnissen der Physik erklären können. Kiel, auch ein Journalist, sagt, UFOs scheinen nicht als materielle, künstlich hergestellte Objekte zu existieren. Sie passen sich nicht den Naturgesetzen unserer Umwelt an. Und Professor Mack, Psychiater und Pulitzer-Preisträger, sagt, diese Dinge spielen sich zu einem gewissen Grad sowohl in der realen, physikalischen Welt ab, als auch auf einer geistlichen, spirituellen Ebene, die ihren Ursprung vielleicht in einer anderen Dimension hat. Also, was sagen jetzt die drei, Hynek, Kiel und Mack? Die glauben eigentlich, dass die UFO-Erscheinungen eher aus einer anderen parallelen Realität oder Dimension kommen. Das ist für sie die einzig logische Schlussfolgerung für die ganzen Beobachtungen, die man ja nicht einfach wegdeuten kann, die ja da sind. Wie könnte man sich jetzt das vorstellen, so eine parallele Realität oder Dimension? Eine Welt in zwei Dimensionen auf einem Blatt Papier. Wir haben ja drei Dimensionen hier. Also unsere Welt hat Länge, Breite und Höhe. Also wir haben drei Raumdimensionen. Wir können uns links, rechts, vorne, hinten, oben, unten bewegen. Aber eine Welt, die jetzt zum Beispiel nur zwei Dimensionen hätte auf dem Papier, also hier sind praktisch so zwei so Männchen oder Männchen, Männlein und Weiblein auf dem Papier, die könnten sich nur innerhalb des Papiers bewegen, aber nicht aus dem Papier heraus. Ein sogenanntes Flachland. Auch in der Bibel werden Phänomene beschrieben, die auf eine andere, ich sage jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, Dimension hinweisen. Zum Beispiel ist Jesus Christus nach seiner Auferstehung plötzlich seinen Jüngern erschienen, obwohl der Raum, in dem sich die Jünger waren, abgeschlossen war. Die Jünger haben ihn dann tatsächlich zunächst für einen Geist gehalten, bis sie sich überzeugen konnten, dass Jesus tatsächlich leibhaftig vor ihnen stand. Man kann also hier schon die Frage stellen, kam der auferstandene Jesus aus einer anderen Welt oder anderen Dimension? Aber wie gesagt, Dimension würde ich hier ganz bewusst mit Anführungszeichen versehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Hypothese oder die Vermutung, dass UFOs Raumschiffe von Außerirdischen sind, nicht haltbar ist. Also dazu gibt es einfach keine ausreichenden Beweise. Und eine bessere Erklärung ist es tatsächlich, dass die UFOs und die Außerirdischen ihren Ursprung in einer parallelen Realität oder anderen Dimension haben. Wir sind bei der Pause angelangt und nach der Pause geht's dann weiter. Das nächste Kapitel heißt Mysteriöses, Rätselhaftes und das große Geschäft. Also wir haben jetzt das von der wissenschaftlichen Seite beleuchtet. Jetzt machen wir einen kurzen Sprung zur Seite. Es gibt viele Leute, die aus diesem Phänomen auch Kapital schlagen wollen und wirklich Geld damit verdienen. Oder wo einfach, ja, sage ich mal, alle möglichen Leute hier auf diesen Zug aufspringen. Und da gehen wir jetzt nochmal zurück zu diesem Roswell-Vorfall, den wir zu Beginn meines Vortrags hatten. 1947 im Juni stürzte ja angeblich ein UFO bei einer Ranch in Neumexiko ab. Und Berichten zufolge konnte die US Air Force, also die US Luftwaffe, Leichen außerirdischer bergen. Also man stellt sich das in etwa so vor, das hätte man dann gefunden, also die Überreste eines Weltraumschiffes und die Leichen der Außerirdischen wären angeblich geborgen worden. Das hat sich jahrzehntelang, hat sich das gehalten, dieses Gerücht. Und erst 50 Jahre später wurden die Akten geöffnet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und mittlerweile ist es bekannt, dass es sich bei den Ereignissen um eine Falschmeldung handelte, um US-Regierungsgeheimnisse zu verschleiern. Und zwar war das UFO eigentlich ein metallisierter Ballon, der im Kalten Krieg Radarstrahlen reflektieren sollte. Also man hat sehr oft solche Ballons in die Höhe geschickt, die Radarstrahlen reflektiert haben, um sozusagen den Gegner zu irritieren. Und so sieht so ein Wetterballon aus. So, jetzt muss man sich den noch metallisiert vorstellen, also mit irgendeiner Metallfolie bedeckt. Und mehrere solcher hätten dann sozusagen die Radarstrahlen abgelenkt. Und weiterhin kam ans Tageslicht, dass es sich bei den angeblichen Außerirdischen um präparierte Attrappen gehandelt hat, die vom Flugzeug abgeworfen wurden. Man kann sagen, dass der Roswell-Vorfall einer der weltweit am besten dokumentierten Fälschungen eines UFO-Absturzes ist. Und trotzdem hält sich in der US-Öffentlichkeit immer noch hartnäckig das Gerücht, dass es sich um ein tatsächliches UFO-Ereignis gehandelt hat. Hier gibt es in Roswell ein UFO-Museum, das ist hier abgebildet, da sieht man schon davor ein paar grüne Männchen stehen am Eingang, die einen da begrüßen. Das ist eine Großaufnahme, so stellt man sich die vor. Ja, es ist aber nicht das Einzige in Amerika. Es gibt auch in Europa einen ganz bekannten Vertreter, der sich diese Dinge auf die Fahne schreibt. Das ist Erich von Däniken, das ist ein Schweizer Hotelmanager. Und Erich von Däniken, das ist ein Literat, der hat sehr viele Bücher geschrieben, die in 32 Sprachen übersetzt wurden und weltweit mehr als 62 Millionen Mal verkauft. Und das ist jetzt sehr interessant, von Däniken gilt als einer der erfolgreichsten Autoren im Bereich der Sachliteratur. Also er wird als Sachliteraturautor offiziell geführt. Was behauptet jetzt Erich von Däniken? Und ich habe drei von den für mich also herausstechendsten Aussagen von ihm habe ich genommen. Erich von Däniken sagt, die Erde wurde in der Vergangenheit von außerirdischen Zivilisationen besucht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der bezieht sich jetzt hier auf ein biblisches Ereignis, Sodom und Gomorra wurden durch einen Atomschlag der Außerirdischen vernichtet. Und der dritte Punkt, Jesus Christus war ein Außerirdischer, der mit Hilfe von Teleporterstrahlen vom Mutterschiff Wunder vollbrachte. Das ist jetzt kein Witz, sondern der Herr Däniken vertritt tatsächlich also diese Theorie. Und es gibt auch einen riesigen Park, den er gebaut hat. Das ist der sogenannte Mystery Park in der Schweiz. Der hat 55 Millionen Euro gekostet. Und der hat nach seiner Eröffnung mehr als 440.000 Besucher angezogen. Also das ist eine Sache, die nicht von der Hand zu weisen ist, dass hier viele Menschen daran interessiert sind, an diesem UFO-Phänomen. Und in der Bevölkerung, wenn man jetzt sozusagen die Menschen fragen würde auf der Straße, glauben sie an Außerirdische oder an UFOs, dann würden viele sagen ja. Und sicherlich ist im Hinterkopf vom einen oder anderen einer dieser Leute, wie der Däniken zum Beispiel. Jetzt, diese UFO-Ereignisse haben aber noch eine viel hautnahere Bedeutung. Man spricht von Begegnungen von erster, zweiter und dritter und vierter Art, neuerdings auch fünfter Art noch. Möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das sind verschiedene Stufen, wie man UFOs kennenlernt. Also praktisch, man kann sie nur beobachten aus der Ferne, man kann sie auch näher, aus unmittelbarer Nähe erfahren. Und der vierten Art, das bedeutet, dass hier Menschen von Ufonauten oder von extraterrestrischen Lebewesen entführt wurden. Und auch hier ist eine starke Zunahme von solchen Entführungen durch Außerirdische in den letzten beiden Jahrzehnten zu beobachten. Und wenn man jetzt Umfragen ernst nimmt, dann wurden denen zufolge bereits weltweit Hunderttausende von Menschen von Außerirdischen entführt. Und viele Entführte blieben mit traumatischen Erlebnissen nach solchen Entführungen zurück. Jetzt, wenn das traumatisch war, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie passt es jetzt aber zu dieser generellen Botschaft von den Außerirdischen, die sich ja angeblich als Hilfestellung für die Menschheit, als Brüder aus dem All ausgeben. und die behaupten, sie seien hier eben, um der Menschheit zu helfen, sich nicht selber zu zerstören. Das ist ja ein Grundtenor von diesen Außerirdischen oder von den Brüdern aus dem All. Und schauen wir uns doch mal im Einzelnen an, diese Entführungen, die haben nämlich ein bestimmtes Muster, die weltweit nach dem gleichen Schema ablaufen. Und das sind folgende Punkte. Also der erste Punkt ist eine Gefangennahme der Menschen, die entführt werden. Der zweite Punkt, es werden medizinische Untersuchungen vorgenommen. Der dritte Punkt, es kommt zu einer Besprechung. Und der vierte Punkt dann ist die Rückkehr und entsprechende Nachwirkungen. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr im Detail auf diese Punkte eingehen. Also zum Ersten die Gefangennahme. Die Gefangennahme findet typisch bei Nacht statt, im Auto oder zu Hause im Bett. Dabei werden die Entführten gelähmt und in einem Lichtstrahl nach oben zu einem wartenden Raumschiff transportiert, auch durch feste Gegenstände wie Wände oder Dächer hindurch. Also in etwa so muss man sich das vorstellen. Das ist das, was die Entführten sehr oft berichten. Und zwar weltweit ganz unterschiedliche Personen von unterschiedlichsten Orten deckt sich dieses Entführungsschema. An Bord des Raumschiffs jetzt findet eine Untersuchung statt. Die Personen werden entkleidet und erfahren unangenehme bis schmerzhafte medizinische Untersuchungen. Dann gibt es einen dritten Punkt, eine sogenannte Besprechung. Da wird ein telepathischer Schulunterricht durch die Außerirdischen findet statt. In diesem Schulunterricht wird erklärt der Grund für die Entführung und es wird sehr oft den Personen eine spezielle Mission mitgegeben. Also sie wird ihnen gesagt, sie sind jetzt entführt worden, weil sie eine spezielle Aufgabe haben, die sie erfüllen müssten. Und es wird ihnen diese Aufgabe genauer erklärt. Und es werden außerdem noch Voraussagen über die Zukunft getroffen. Dann werden weiterhin Anweisungen gegeben, dass das Erlebte vergessen werden soll. Man soll sich nicht mehr daran erinnern. Und in der Regel ist es auch so, dass die Personen immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Tatsächlich ist es so aber, dass die Entführten oft Wochen oder Jahre lang unter Nachwirkungen wie Übelkeit und Schmerzen an diversen Körperorganen leiden. Also das hat tatsächlich auch physische Auswirkungen auf diese Personen. Der Dr. Ballard ist ein Psychologe, der dieses Phänomens untersucht hat. Der sagt Folgendes: Hinter der höflichen und wohlwollenden äußeren Erscheinung der fremden Wesen verbirgt sich eine eigenartige Gefühlskälte. Die Wesen scheinen wenig Interesse oder Verständnis für menschliche Gefühle zu haben und nur darauf bedacht zu sein, ihre Mission zu erfüllen. Oder die Dr. Turner, eine Sprachforscherin, sagt: Bevor wir an die guten Absichten der außerirdischen Eingriffe glauben, sollten wir uns die Frage stellen, warum angeblich erleuchtete Wesen den Deckmantel der Nacht gebrauchen müssen, um gute Taten zu tun. Müssen sie uns lähmen und widerstandslos machen? Sind Angst und Schmerzen hohe geistliche Motive? Also ich stelle das sehr in Frage, die Motive der Außerirdischen. Und der Professor Jacobs, ein Historiker, sagt, sie sind nicht hier, um einfach nur Menschen zu untersuchen oder zu studieren. Sie haben einen Plan, der auf ein Ziel ausgerichtet ist. Und ich denke, wir sind dabei, in die Endphase dieses Plans einzutreten. Also er geht noch einen Schritt weiter und sagt, es ist alles nicht zufällig, was da passiert, sondern mit Plan und Absicht. Wenn man sich jetzt genau anschaut, was passiert mit diesen entführten Personen, dann ist es so, dass in der Mehrzahl der Fälle die Person eine religiöse Verwandlung erfährt. Sie entwickelt ein sehr starkes Interesse an okkulten Praktiken, an der New Age Religion und an fernöstlichen Religionen. Das ist ganz oft zu beobachten. Der Professor Heineck hat das auch studiert und er sagt eben, viele Menschen änderten nach einem solchen Kontakt ihre Lebensweise und Weltanschauung. Also das waren einschneidende Erlebnisse, die die Menschen dazu geführt haben, dass ihr Weltbild also oft komplett auf den Kopf gestellt wurde. Jetzt ist die Frage, natürlich, wenn man sich das so anhört, könnte es sein, dass diese Wesen aus der anderen Dimension der Menschheit nicht helfen wollen, sondern dass ihre eigentliche Absicht ist, die Weltanschauung der Menschen und das Bewusstsein zu verändern. Und haben die eigentlich was zu verbergen? Und der John Keel sagt dazu wieder, die Ufonauten sind die Lügner, nicht die Entführten. Ihre absichtlichen Lügen sind Teil des verwirrenden Deckmantels, den sie sich zugelegt haben, um ihren wahren Ursprung, ihr wahres Ziel und ihre wahre Motivation zu verbergen. Und jetzt ist es sehr interessant, wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Bevölkerungsgruppen sind jetzt betroffen von diesen UFO-Erscheinungen, dann kann man sagen, alle Bevölkerungsgruppen und alle religiösen Glaubensrichtungen sind betroffen. Aber eine einzige Gruppe ist nicht betroffen von den UFO-Erscheinungen. Und das sind bibelgläubige Christen. Der US-General Clark sagt dazu, diejenigen Christen, die davon berichten, entführt worden zu sein, sind in der Regel Menschen, die rein verstandesmäßig zwar die Existenz Gottes bejahen, aber nicht ihr Leben darauf eingestellt haben. Im Gegensatz dazu gibt es unter den Entführten offenbar keine bibelgläubigen, hingegebenen Christen. Also hier ganz ein deutlicher Unterschied in der, welche Bevölkerungsgruppen betroffen sind. Die bibelgläubigen Christen sind ausgenommen. Und jetzt noch mehr sogar, aus den Studien geht eindeutig hervor, dass die Entführungen und UFO-Erscheinungen gestoppt werden können. Man kann also diesen Phänomenen Einhalt gebieten. Und das passiert ganz gleichgültig, ob jemand Christ ist oder nicht, dadurch, dass die Person den Namen Jesus Christus anruft und in dem Moment verschwindet dieses Phänomen. Der US-General Clark sagt dazu wieder, als sich die Anzahl der Fälle häufte, zeigten die Daten in jedem einzelnen Fall, dass das Ereignis in dem Moment stoppte, wo das Opfer den Namen Jesus Christus anzurufen wusste. Punkt. Es wurde zunehmend schwerer, die Beweise zu ignorieren. Und tatsächlich ist es jetzt für einen Christen, der in der Bibel liest, nicht so wenig vertraut. Die Bibel berichtet von Wesen, die durch das Anrufen des Namens von Jesus Christus gestoppt werden können. Und in der Bibel werden diese Wesen gefallene Engel und Dämonen genannt. Hier ist ein Bibelvers. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus. Also das ist etwas, was wir in der Bibel sehr häufig lesen, was aber in unserer modernen Welt eigentlich ausgeblendet wird. Aber war zur damaligen Zeit ganz normal, dass man darüber geschrieben hat. Und insofern kann man jetzt eine Hypothese aufstellen. Könnten die Wesen aus der anderen parallelen Realität, die für die Entführungen und UFO-Erscheinungen verantwortlich sind, tatsächlich diejenigen Wesen sein, die die Bibel als gefallene Engel und Dämonen bezeichnet? Ist das abwegig oder ist da was dahinter? Jetzt hier haben wir den Astronomen und Informatiker Jacques Vallée zusammen mit Hynek, der im Hintergrund zu sehen ist, bei einer UNO-Sitzung am 27. November 1978 in Granada, Spanien. Und das folgende Zitat ist von ihm: Die grundsätzliche Struktur der Entführungsgeschichten ist identisch mit denselben einleitenden rituellen Handlungen vor einer außerkörperlichen Reise, wie man sie in den okkulten Traditionen jeder Kultur finden kann. Also er sagt, das hat mit Okkultismus zu tun. Und der John Keel sagt dazu, Opfer von Besessenheit leiden oft unter denselben medizinischen und emotionalen Symptomen wie UFO-Entführte. Der Teufel und seine Dämonen können gemäß der Literatur in fast jeder körperlichen Gestalt erscheinen und können alles imitieren, angefangen von Engeln bis hin zu schrecklichen Monstern mit glühenden Augen. In diesen Berichten erscheinen und verschwinden seltsame Objekte und Wesenheiten, ganz ähnlich wie auch die UFOs und ihre Insassen plötzlich erscheinen und verschwinden, durch Wände gehen und andere übernatürliche Kunststücke vollbringen. Ein weiterer Wissenschaftler, der sich mit diesen Phänomenen, insbesondere mit den paraphysikalischen oder parapsychologischen Phänomenen befasst hat, ist der Dr. Tartt. Und der sagt, da genügend Hinweise darauf vorliegen, muss ich die Vorstellung von körperlosen Intelligenzen ernst nehmen. Also er sagt, wir müssen das ernst nehmen, dass es tatsächlich Wesen gibt, die keinen Körper haben, die aber nicht für uns unmittelbar sichtbar oder erfahrbar sind. Und der Dr. Gourin, ein Astronom, sagt dazu, die UFO-Nauten und die Dämonen vergangener Tage sind wahrscheinlich ein und dasselbe. Ich möchte mal zusammenfassen hier. Also die Indizien, wir haben ja schon gesehen, viele Dinge, warum es eigentlich, was alles dagegen spricht, dass es sich um außerirdische Zivilisationen handelt. Und wir sind dabei angelangt, dass wir gesagt haben, die wahrscheinlichste Hypothese ist diejenige, dass diese Wesen aus einer anderen Dimension oder anderen Welt kommen. Und in der Bibel werden die eben als gefallene Engel oder Dämonen bezeichnet. Und die wollen jetzt die Menschen offenbar glauben machen, dass sie von anderen Planeten kommen. Wenn das so ist, dann sind diese Absichten und Motive der Außerirdischen oder der sogenannten Außerirdischen ja äußerst fragwürdig und man fragt sich, was haben die eigentlich vor? Und jetzt können wir ein bisschen tiefer einsteigen in diese Sache, indem wir uns anschauen, was ist jetzt eigentlich die Botschaft weltweit von den Außerirdischen? Was teilen die mit? Was teilen die den Entführten mit? Was ist die weltweite Botschaft dazu? Und zum einen kann man sagen, also das ist ein generelles Muster für diese ganzen Entführungen, ist, dass sich die Außerirdischen selber als Brüder aus dem All bezeichnen. Diese Brüder aus dem All seien gekommen, um die Menschheit vor der drohenden Selbstzerstörung zu bewahren und sicherzustellen, dass die Menschheit zur nächsten Bewusstseinsstufe aufsteige. Also die sollen uns irgendwie helfen, dass wir eine höhere Stufe erreichen. Und das wollen diese Außerirdischen machen, indem sie eine neue Welteinheitsreligion gründen, die dann unter ihrer Führung stehen soll. Also das ist die weltweite Botschaft, wenn man die zusammennimmt. Es soll eine Welteinheitsreligion gegründet werden, um die Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren. Und jetzt ganz interessant dabei ist jetzt bei dieser Botschaft, die diese Brüder aus dem All bringen, ist, dass sie allen Religionen gegenüber tolerant sind. Bis auf eine einzige Gruppierung, der gegenüber sind sie völlig intolerant. Und das sind bibelgläubige Christen, die nur Jesus Christus als den Weg zu Gott anerkennen. Die werden da ausgenommen. Und das ist, es ist ja auch ganz klar für jeden, der die Bibel kennt, der kennt diesen Ausspruch von Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Das heißt, es ist ein Absolutheitsanspruch an dieser Stelle. Jesus sagt damit, es gibt überhaupt nur einen einzigen Weg zu Gott und das geht über mich. Alle anderen Wege sind falsch. Und das ist natürlich einer Auffassung, dass alle Religionen irgendwo zum Ziel führen, absolut konträr und entgegengesetzt. Und insofern ist es klar, dass damit diese bibelgläubigen Christen ein Dorn im Auge sind. Und die Brüder aus dem All behaupten, dass Jesus Christus nicht der in der Bibel versprochene Retter der Menschheit sei. Das wird explizit von diesen Brüdern aus dem All behauptet. Jesus sei nur einer von vielen religiösen Führern, die auf dieser Welt erschienen sind, wie zum Beispiel Mohammed oder Buddha, die Begründer vom Islam oder vom Buddhismus. Und noch mehr, anstatt Jesus Christus rufen sie sich selbst als Retter der Menschheit aus und verkünden diese frohe Botschaft. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Da gibt es ganz viele solcher Gruppierungen, aber das ist eine sehr bekannte, die Raelians. Da ist hier der Sektenführer Claude Vorion, der nennt sich selbst Rael. Die sind also in Amerika vor den obersten Gerichtshof gezogen und wollten dort durchsetzen, dass Menschen geklont werden. Und der behauptet jetzt Folgendes. Der sagt, er hat angeblich Jesus, Mohammed und Buddha in einer fliegenden Untertasse getroffen. Also ist allen Ernstes ist er davon überzeugt und ich denke auch, dass der Mann irgendwas erlebt hat, was Einschneidendes, was ihn so überzeugt macht, dass er das denkt. Also ich denke jetzt nicht unbedingt, dass der verrückt ist, sondern ich denke, dass der, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass der getäuscht wurde, aber wissen tun wir es natürlich letztlich nicht. Das Ziel der Raelians ist Folgendes. Sie wollen die Menschheit auf das Zeitalter der Apokalyptik vorbereiten. Das heißt, ein Zeitalter, wo endgültig die Religionen durch Wissenschaft abgelöst werden soll. Und das Ziel ist ewiges Leben durch die Wissenschaft. Und man will das Bewusstsein eines Menschen in seinen Klon verpflanzen und dann hätte man ein sorgloses Leben dieser Auserwählten wie die Götter. Man würde dann neue Planeten bevölkern können mit geklonten Menschen nach ihrem Bild. Also das ist so diese Vorstellung, die hinter bei den Raelians dahinter steht. Aber gehen wir nochmal zurück zur generellen Botschaft. Was ist die generelle Botschaft? Die generelle Botschaft der Brüder aus dem All, das ist eine frohe Botschaft, die stößt auch weltweit immer mehr auf Anerkennung. Warum ist das so? Zum einen ist es so, dass immer mehr Menschen aufgrund der Evolutionstheorie ja an die Existenz Außerirdischer glauben. Das ist mal unumstritten, das kann man beobachten. Und zum Zweiten ist es so, immer mehr Menschen glauben an das Kommen eines neuen Zeitalters in Folge. Ja, warum? Warum glauben die an ein neues Zeitalter? Weil sich fernöstliche Religionen und New Age, das ist auch eine neue Religion, verbreitet. Und diese Religionen, die versprechen das Erreichen einer höheren Bewusstseins- und Daseinsebene. Also eine sogenannte geistige Evolution. Also wir reden jetzt nicht nur mehr von der Standard-Evolutionstheorie, wo der Mensch von der Zelle über den Affen bis zum eben fertigen Menschen entstanden sein soll, sondern man geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, der Mensch steht jetzt an der Schwelle zu einer geistigen Evolution, wo er sich zu einem höheren geistigen Wesen entwickelt. Und diese Religionen unterstützen das. Also die forcieren diese Idee. Hier ist ein bekannter Psychiater und New Age-Lehrer, der Dr. Peck, der sagt Folgendes: Die Zahl der Menschen, die die mystische Ebene der Entwicklung betreten, scheint sich bereits in ein oder zwei Generationen vertausendfacht zu haben. Man fragt sich, ob dieser explosionsartige Zuwachs ein gigantischer Sprung nach vorn in der Evolution der Menschheit ist. Also er geht wirklich davon aus, und der steht nicht alleine, das ist also ein Beispiel unter ganz vielen, und es gibt weltweit eine Vielzahl von Organisationen mittlerweile, die New Age forcieren, unter anderem auch die Vereinten Nationen, aber da komme ich gleich drauf. Man geht davon aus, dass die Menschheit jetzt hier an der Schwelle steht zu einer neuen Entwicklung, die jetzt mit einer geistigen Evolution beginnt und dann einem Übermenschen dann sozusagen enden soll. New Age, was ist das eigentlich noch einmal genau? Also New Age, oder wir kennen das auch unter dem Begriff Esoterik, das ist eine neue Religion, die Elemente der pantheistischen, fernöstlichen Religionen, vor allem dem Hinduismus, Buddhismus und Taoismus, vermischt mit den westlichen okkulten Praktiken des 19. Jahrhunderts. Also das ist eigentlich nichts Neues, das ist was Altes. Da werden alte Dinge werden da vermischt und als was Neues ausgegeben. Und die Grundidee von New Age ist folgende, ganz anders als im Christentum: Der Mensch habe keine sündhafte Natur und brauche keine Erlösung. Das ist schon mal der Grundgedanke bei diesen Religionen. Der Mensch habe stattdessen ein unbegrenztes spirituelles Potenzial, das er durch meditative Praktiken ausschöpfen müsse, um die nächste evolutionäre Entwicklungsstufe zu erreichen. Also man sagt im Prinzip, keiner hat Schuld, Schuld gibt's überhaupt nicht, sondern der Mensch entwickelt sich jetzt einfach weiter zur nächsten Stufe, und das ist jetzt eine spirituelle Stufe, und dazu muss er sehr viele spezielle Praktiken ausüben, und dazu dienen eben auch diese fernöstlichen Religionen. Das ist eine ganz alte Idee im Prinzip, das ist nichts Neues, und man könnte sehr weit zurückgehen, aber wenn man jetzt mal nur bis ins 18. Jahrhundert oder das 19. Jahrhundert zurückgeht, sagt zum Beispiel der Wilmshurst, ein Schriftsteller und ein Freimaurer, also die Freimaurer sind hier sehr aktiv in diesem Bereich, der Mensch muss nunmehr seine Evolution vollenden, indem er ein gottgleiches Wesen wird und sein Bewusstsein mit dem Allwissenden vereint. Also hier ganz klar, der Mensch soll Gott werden, ein gottgleiches Wesen, und das soll jetzt, die Evolution soll das jetzt schaffen. Oder der Dr. Maller, der ist stellvertretender UNO-Generalsekretär für Jahrzehnte gewesen, mittlerweile der bekannteste New Age-Philosoph, und der setzt sich auch weltweit dafür ein, dass die New Age-Philosophie in den Schulen auch gelehrt wird, und es sind sogar Schulen jetzt schon entstanden, und es sind eine Unzahl von Institutionen, die indirekt, aber unbekannt der Öffentlichkeit in der Regel, gelenkt werden von der UNO. Und er bringt es nochmal zum Ausdruck, was eigentlich das Ziel von dieser Bewegung ist. Ich glaube, dass die Menschheit eine gewaltige Bestimmung zu erfüllen hat und dass in unserer Evolution eine große Transformation bevorsteht. Also da eine große Veränderung. Jetzt wird was passieren mit der Menschheit. Die wird jetzt einen Sprung machen und göttlich werden. Ja, also bei all diesen, ich möchte schon fast sagen, Fantastereien, die aber leider sehr real sind und die also forciert werden, wie gesagt, auch von der UNO, muss man sich jetzt die Frage stellen, wollen diese Außerirdischen der Menschheit wirklich helfen? Was haben die wirklich jetzt genau vor? Welchen Plan verfolgen die? Und was sind ihre eigentlichen wahren Motive? Dazu müssen wir einen kleinen Blick auf die Bibel werfen. Die Bibel sagt uns etwas über diese nicht von uns erfahrbare Welt. Sie sagt, es findet ein Kampf statt in der außerhalb unserer Erfahrungswelt befindlichen unsichtbaren Dimension. Und in diesem Kampf geht es um den ewigen Aufenthaltsort eines jeden Menschen nach seinem Tod. Dieser Kampf geht zurück bis zur Erschaffung der Welt und tritt jetzt in seine Endphase ein. Also das, ich möchte jetzt einfach nochmal im letzten Kapitel die Erklärung zeigen, die die Bibel uns für diese ganzen Phänomene gibt. Ganz anders als sozusagen diese New Age Philosophie, die sagt, die Menschheit würde jetzt vergöttlicht werden, spricht also die Bibel eine andere Sprache, aber sie bringt auch eine sehr logische, für mich sehr logische und nachvollziehbare Erklärung. Nachdem also das Evangelium dieser Brüder aus dem Weltall gehört haben, gibt es noch ein anderes Evangelium, nämlich das Evangelium des Schöpfers, wie es in der Bibel steht. Und danach war es so, dass zu Beginn Gott Himmel und Erde und den Menschen schuf. Und der Mensch war ursprünglich als Gegenüber von Gott gedacht, um ewig mit Gott eben zusammenzuleben. Doch der Mensch ließ sich eben, und das wird in der Bibel als Sündenfall bezeichnet, als von einem rebellischen Engelwesen genannt Luzifer verführen. Und durch diesen Vertrauensbruch zu Gott wurde der Mensch sterblich und seine geistliche Verbindung mit Gott ist abgebrochen. Und wir sind heute alle in diesem Zustand, sofern wir Jesus nicht kennen. Und anstatt auf Gott zu vertrauen, beginnt jetzt ein Drama, nämlich der Mensch vertraut fortan nur noch auf sich selbst. Und er handelt eigenmächtig und gegen Gottes Willen. Und ich denke, das ist das Normale, was jeder Mensch macht. Jeder Mensch lebt sein Leben erst einmal ohne Gott und versucht selber irgendwie zurechtzukommen. Aber so ein Mensch ist aus Gottes Sicht für eine Beziehung mit Gott verloren. Und jetzt hatte Gott eben einen Plan, wie er den Menschen wieder zurückgewinnen konnte. Und dazu hat er eben seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden lassen. Jesus Christus hat dann ein perfektes, Gott gegenüber völlig gehorsames Leben gelebt und hat am Kreuz stellvertretend für diesen Ungehorsam, für diese Rebellion, für diesen Widerstand gegen Gott bezahlt. Und Gott hat dann sein Opfer bestätigt, indem er ihn am dritten Tag wieder zum Leben erweckte. Und jetzt ist es so, dass jeder Mensch, der sein eigenmächtiges Leben bereut und an Jesus Christus glaubt, indem er ihm vertraut und nachfolgt, dass jeder solcher Mensch gerettet wird. Er kann wieder in Beziehung mit Gott treten und bekommt von Gott das ewige Leben geschenkt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt ist es aber so, nachdem das ja relativ einfach ist für uns, wir müssten ja nur glauben, versucht jetzt der Gegenspieler, der Luzifer, schon seit über 2000 Jahren die Menschheit zu verwirren. Sie sollen die Einfachheit des Evangeliums nicht erkennen und sie sollen verloren gehen. Und der Luzifer will einfach möglichst viele Menschen mit sich in den ewigen Abgrund ziehen, den Gott für ihn und seine widerspenstigen Engel bereitet hat. Und er hat nicht mehr viel Zeit. Denn nach Gottes Zeitplan ist diese Welt bereits in der Endphase. Und ich glaube, wenn man jetzt aus dieser Sicht das betrachtet, dann kann man durchaus verstehen, dass die Bibel sagt, ja, es gibt eine weitere unsichtbare Realität. Und in dieser unsichtbaren Realität findet ein Kampf statt, wo es um den ewigen Aufenthaltsort eines jeden einzelnen Menschen nach seinem Tod geht. Und in diesem Kampf, in diesem Verwirrspiel, betreibt sozusagen der Gegner möglichst viel Verwirrtaktik, wo er sozusagen uns auf die falsche Fährte setzt. Und eines dieser Taktiken aus biblischer Sicht ist dieses UFO-Phänomen, wo die Menschen glauben sollen, dass ihnen hier geholfen wird. Und die Wahrheit ist die, dass die Menschen dadurch das Gegenteil von dem glauben, was sie eigentlich retten würde. Es ist aber so, dass der Kampf eigentlich schon längst gewonnen ist. Und der Sieger ist Jesus Christus. Und es ist jetzt eine persönliche Entscheidung, die für jeden von Ihnen auch gilt, ob Sie Ihr Leben Jesus Christus geben wollen oder nicht. Also ich habe das vor 4 Jahren gemacht, weil das für mich klar war aus der Bibel raus und auch aus persönlichen Erfahrungen, die ich hatte, dass eine Welt existieren muss außerhalb unserer sichtbaren Welt. Ich habe Ihnen ja genügend Beispiele gezeigt von Wissenschaftlern, die nicht an Gott glauben oder die nicht Christen sind, dass die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass es praktisch außerhalb unserer sichtbaren Realität eine unsichtbare Realität geben muss. Und dass die Phänomene, die wir beobachten, dass die aus dieser Welt kommen. Und letztlich ist es jetzt die Frage, welchen Schluss jetzt jeder Einzelne von Ihnen daraus zieht.